Ich heiße Sie alle willkommen zu dem heutigen philosophischen Gespräch über das, was man als die Grundfrage der Philosophie bezeichnen könnte, die Frage nach der Existenz Gottes und der Erkennbarkeit Gottes. Angesichts keines anderen Gegenstandes philosophischer Erkenntnis gilt so sehr, dass die Philosophie in Trümmern liegt, ähnlich wie Säulen, die antiker Tempel, die umgefallen sind. Denn jahrtausende lang, vom 6. Jahrhundert vor Christus, von den ersten Vorsokratikern an, bis Leibniz und Wolff im 18. Jahrhundert, war es ein selbstverständlicher Teil philosophischer Erkenntnis, vernünftiger Erkenntnis, über die Frage nach Gott philosophisch nachzudenken und auch die Existenz Gottes philosophisch begründen zu wollen. Das gilt für die großen Klassiker der Philosophie. Raphael in der Schule von Athen, in dem Bild der antiken Philosophie, stellt Platon mit dem Timaios in der Hand dar, in dem Platon Gott als den Vater und Schöpfer des Alls bezeichnet und als den Schöpfer der ganzen Welt, nicht aus dem Nichts, aber aus einem ungeformten Stoff und auch als den Schöpfer der menschlichen Seele. Aristoteles endet seine Metaphysik, sein philosophisch tiefstes Werk, mit Büchern über die philosophische Gotteserkenntnis, über Gott. Und so geht es durch die ganze mittelalterliche Philosophie und auch bis tief in die Neuzeit. Mit Kant ändert sich die Situation radikal. Kant kann als zusammen mit David Hume, dem Vater des englischen Empirismus, als ein großer Zerstörer der Gottesbeweise gelten. Denn er hat versucht, alle Gottesbeweise aus der Welt und auch das sogenannte ontologische Argument zu widerlegen. Und nach Kant schreibt zum Beispiel Hegel in seinen Vorlesungen über die Gotteserkenntnis, dass nicht nur dieser oder jener Gottesbeweis, sondern Gottesbeweise schlechthin ihre Kraft verloren haben und in der Philosophie nicht mehr anerkannt werden. Und diese Situation, die Hegel im vorigen Jahrhundert beschreibt, ist inzwischen viel weiter gegangen, sodass man jetzt sagen muss, dass ein sehr großer Teil aller Philosophen philosophische Gotteserkenntnis prinzipiell für unmöglich hält. Das ist auch verständlich, wenn man zum Beispiel von der Voraussetzung ausgeht, wie Kant, dass nicht die Erkenntnis sich nach den Dingen, nach dem Sein richtet, sondern dass umgekehrt der Gegenstand der Erkenntnis vom Subjekt abhängt. Denn dann muss Gott, wie Kant sagt, eine transzendentale Idee, eine Idee sein, die unsere Vernunft erzeugt, ein Produkt der Vernunft. Und daher kann Gott nicht als ein transzendentes, vom menschlichen Geist unabhängiges Wesen anerkannt werden. Ich meine jedoch, dass wir nicht einfach diese Situation hinnehmen müssen, sondern dass wir philosophische Gotteserkenntnis, wenn wir die erkenntnistheoretischen Grundlagen, auf denen Kant steht, widerlegen können, auch heute neu begründen können, in dem, was man als siebte oder als eine Ausfahrt, eine Neubegründung einer objektiven philosophischen Erkenntnis bezeichnen kann, wie wir sie uns einem Wort von Baldwin Schwarz, dem Philosoph Baldwin Schwarz folgend, als eine Aufgabe auch an unserer Akademie für Philosophie in Liechtenstein gesetzt haben.
Können wir eigentlich, das habe ich mich oft gefragt, wirklich von Gott reden? Oder reden wir eigentlich nur in menschlichen Begriffen und täuschen uns eigentlich selbst darüber hinweg, was Gott wirklich ist? Machen wir uns da was vor?
In Antwort auf diese Frage, ob überhaupt alles Reden von Gott sinnlos ist und rein mythologisch ist, gilt es zunächst, eine Unterscheidung zu machen, die ich für die wichtigste oder eine der wichtigsten metaphysischen Erkenntnisse überhaupt halte, die zurückgeht auf den Vorsokratiker Xenophanes. Xenophanes kritisiert die griechische Religion und unterscheidet zwischen vielen Eigenschaften, die die Religion der Griechen Gott zugeschrieben hat, haben oder den Göttern zugeschrieben hat, und von denen er sagt, dass wir sie Gott nicht zuschreiben dürfen. Das sind vor allem zwei Eigenschaften, alle schlechten Eigenschaften, alle unmoralischen Eigenschaften. Und er sagt, alles, was unter Menschen eine Schande ist, wie Ehebruch, Lüge, Meineid, Täuschung, haben Homer und Hesiod den Göttern zugeschrieben. Und das ist ein Frevel, das dürfen wir Gott nicht zuschreiben. Und auch die menschlichen, allzu menschlichen positiven Eigenschaften, wie dass man den Göttern ein menschliches Gesicht, eine Hautfarbe, eine menschliche Stimme und dergleichen zuschreibt. Und Xenophanes sagt, all diese Eigenschaften dürfen wir Gott nicht zuschreiben. Aber es gibt andere Eigenschaften, die müssen wir Gott zuschreiben. Und so schreibt er Gott zu, dass er Geist ist, dass er sieht, dass er alles hört, dass er alles erkennt, dass er Macht hat, dass er denkt, dass er mit seinem Gedanken das ganze Weltall erschüttert. Diese Unterscheidung ist immer wieder verfeinert worden, und vielleicht die großartigste Formulierung dieser Unterscheidung finden wir bei Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert in seinem 15. Kapitel seines Monologions, eines seiner Hauptwerke, und dann später bei Dun Scotus, der diese Unterscheidung noch verfeinert hat. Eine andere klassische Formulierung dieser Unterscheidung hat Leibniz gegeben. Was ist diese Unterscheidung? Worin besteht sie? Sie besteht darin, dass wir erkennen, dass es viele Naturen gibt, viele Eigenschaften gibt, die ihrer Natur und ihrem Wesen nach begrenzt sind, die wir daher unmöglich als unendlich oder als Gott zukommend denken können. Zum Beispiel alle Naturen aller Pflanzen, aller Tierarten, auch die menschliche Natur, die spezifisch menschlichen Eigenschaften sind ihrem Wesen nach begrenzt. Es liegt gleichsam eine Grenze in ihrem Inhalt, in dem Kern dessen, was sie sind. Und aus diesem Grunde kann man nicht sagen, dass es absolut und schlechthin gut ist, diese Eigenschaften zu besitzen. Hingegen gibt es andere Eigenschaften wie Sein, Wahrheit, Erkennbarkeit, aber auch Leben, Erkenntnisfähigkeit, Weisheit, Personalität, Freiheit, Glückseligkeit. Und diese zweite Gruppe von Eigenschaften, die Anselm als reine Vollkommenheiten oder Leibniz überhaupt nur als Vollkommenheiten bezeichnet, von denen können wir einsehen, dass das, was sie formal als solche konstituiert, wie Scotus sagt, das heißt, das, was ihr eigentliches Wesen ist, drei wundervolle Prädikate besitzt. Erstens können wir einsehen, dass diese Eigenschaften schlechthin und absolut besser sind zu besitzen, als sie nicht zu besitzen. Dass man nicht über ihnen stehen kann, dass man nicht jenseits und höher stehen kann als sie, sondern dass das höchste Denkbare und Mögliche ist, sie im vollsten Maß zu besitzen. Das gilt von Sein, das gilt von Realität, das gilt von Wirklichkeit, das gilt von Leben, das gilt von Freiheit, von Personalität, von Bewusstsein, von Erkenntnis, von Seligkeit, von Gerechtigkeit, von Güte. Und diese Eigenschaften haben also diese Eigenschaft. Ganz im Gegensatz zu jenen, die wie die Natur des Löwen so ist, dass man über ihm stehen kann, größer als ein Löwe sein, weil wenn man ein Löwe ist, zum Beispiel, ist man der Vernunft oder höherer Vollkommenheiten beraubt. Zweitens, fügt uns Scotus hinzu, sind alle diese reinen Vollkommenheiten, diese schlechthinigen Vollkommenheiten, miteinander verträglich. Auch Leibniz hebt das hervor. Das heißt, es gibt keinerlei inneren Widerspruch zwischen dem Besitz all dieser reinen Vollkommenheiten. In der Welt kann ich nicht zugleich ein Veilchen sein und die Schönheit des Veilchens und die Gewalt eines Niagara-Wasserfalls vereinen. Diese zwei ästhetischen Qualitäten schließen einander aus. Und Ähnliches gilt von den verschiedenen Tierarten oder Mensch und Pflanze. Ich kann nicht ihre Naturen mitsammen vereinen. Bei diesen reinen Vollkommenheiten hingegen, das folgt auch aus ihrer Natur, der absoluten, schlechthinigen Vollkommenheit, kann keine die andere ausschließen. wenn etwas absolut und schlechthin besser ist zu besitzen, als es nicht zu besitzen, wäre es sogar ein logischer Widerspruch, wenn eine solche reine Vollkommenheit einmal absolut besser wäre zu besitzen, aber da sie eine andere ausschließt, wäre es auch absolut besser, sie nicht zu besitzen. Also hier schon aus logischen Gründen, aber aus tieferen metaphysischen Gründen erkennen wir eine vollkommene Verträglichkeit dieser Eigenschaften. Und drittens, fügt Scotus hinzu, erlauben diese Eigenschaften Unendlichkeit. Ja, sie erlauben sie nicht nur, sondern jede begrenzte endliche Form von Sein, von Leben, von Weisheit, von Erkenntnis ist nicht eigentlich Erkenntnis, sondern auch etwas Unwissenheit, ist nicht eigentlich Sein, sondern auch mich Nichtsein ist hineingemischt, ist nicht volles Leben, sondern ist auch ein Mangel an Leben. Daher erst in ihrer unendlichen Gestalt sind diese reinen Vollkommenheiten voll und ganz sie selbst. Aus diesem Grund können wir sagen, in der philosophischen Gotteserkenntnis, wenn Gott überhaupt beweisbar ist, müssen wir diese reinen Vollkommenheiten alle in uneingeschränktem Sinn Gott zuschreiben und ihm allein in gewisser Hinsicht, im Sinne, in dem etwa Jesus dem Jüngling im Evangelium sagt, der ihn guter Herr nennt, guten Meister nennt, warum nennst du mich gut? Einer allein ist gut, Gott allein ist gut. Also diese reinen Vollkommenheiten sind in der Welt nur uneigentlich, nur gebrochen, nur unvollkommen verwirklicht. Und wenn wir denken an das, was sie selber sind, an ihren innersten Kern, dann sind sie erst sie selbst in ihrer unendlichen Gestalt. Diese Unterscheidung ist von absolut zentraler Bedeutung. Zum Beispiel der französische Philosoph Jean-Luc Marion, der diese Unterscheidung in seinem Buch über Gott, Dieu sans l'être, Gott ohne Sein, nicht macht, folgt daraus, dass alle Eigenschaften, die zum Beispiel der Glaube Gott zuschreibt, wie Personalität, Weisheit, Erkenntnis, Sein, Leben, dürfen wir eigentlich Gott nicht zuschreiben. Denn die werden sozusagen wie wesenhaft endliche Eigenschaften angesehen, wie die gemischten oder die begrenzten Vollkommenheiten, von denen schon Xenophanes sagt, wir dürfen sie dem Absoluten nicht zuschreiben. Damit würde aber zum Beispiel alle Ontotheologie, wie er sagt, oder alle Attribuierung von Eigenschaften, wie die Theologie oder die Religion Gott gegenüber vollzieht, im Grunde unangemessen sein. Es wäre eine Art Idolisierung, eine Art Idolbildung. Hingegen, wenn sie reine Vollkommenheiten sind, dann ist es nicht ein Idol, sie Gott zuzuschreiben, sondern eher ein Irrtum, sie dem Menschen zuzuschreiben. Dann besitzt er und er allein diese Vollkommenheiten. Und die sind gleichsam wie ein Fenster, durch das hindurch wir das Absolute erkennen können. Augustinus geht so weit in einer kühnen Formulierung, dass er sagt, betrachte das Gute, eine solche reine Vollkommenheit, das Gute, den Wert, schau das Gute selbst an, nimm dieses und jenes hinweg und alle Grenzen und Schranken hinweg und dann wirst du Gott schauen. Also durch diese reine Vollkommenheit des Guten, sagt Augustinus, erkennen wir Gott selbst, wenn wir das Gute selbst in den Blick nehmen. Sicher ist alle menschliche Erkenntnis dieser reinen Vollkommenheiten in ihrer unendlichen Gestalt begrenzt. Und es wäre eine Idolisierung, unser begrenztes Verstehen von ihnen Gott zuschreiben zu wollen, wie Thomas von Aquin, der diese Unterscheidung übrigens auch macht, in seiner Abhandlung über die Namen Gottes zum Ausdruck bringt. Dennoch haben wir hier eine echte und wahre Erkenntnis Gottes in ihrem Fundament. Und daher ist diese Unterscheidung der Anfang der Antwort auf Ihre Frage.
In der Bibel kommt so viel vor, was es heute in unserer modernen Welt gar nicht mehr gibt. Die Bibel berichtet von so vielem Alten. Kann man die Gottesweisheit auch heute noch begründen in unserer modernen Welt?
Zu dieser Frage, ob wir auch in der modernen Welt und modernen Zeit, in der so vieles anders ist, als es in der Bibel beschrieben ist, eine Erkenntnis Gottes begründen können, möchte ich zwei Dinge antworten. Erstens, die moderne Welt, insofern sie sich unterscheidet von der, sagen wir mal, der Welt des Mittelalters oder der Welt der Antike, ist sicher in vieler Hinsicht völlig verändert. Es gibt Computer, es gibt Fotokameras, Fernsehgeräte, Internet, CD-ROMs, Flugzeuge, elektrische Rasierapparate. Aber alle diese Erfindungen der Menschen, so bewundernswert sie sind, haben nicht den Menschen geändert, nicht das Wesen des Menschen geändert. Er ist immer noch endlich, immer noch sterblich, immer noch der Krankheit ausgesetzt. Und er hat seine menschliche Natur dadurch nicht verloren. Und deshalb halte ich es persönlich für einen Unsinn, wenn zum Beispiel der bedeutende Theologe Rudolf Bultmann schreibt, dass man nicht erwarten könne, dass jemand elektrische Rasierapparate verwendet und dann an die Wunderberichte des Neuen Testaments glaubt. Denn elektrische Rasierapparate können nicht verhindern, darüber zu staunen, wenn jemand von den Toten auferweckt oder von einer Krankheit geheilt wird, was bis heute immer wieder geschieht und berichtet wird. Hingegen die moderne Zeit im Sinn der Ideen, die entwickelt wurden, und das ist ein anderer Begriff der modernen Welt, die ist allerdings so, dass ausgehend von Hume, von Kant, von vielen philosophischen Ideen, wir eine philosophische Gotteserkenntnis heute in dieser modernen Zeit, innerhalb der modernen Philosophie, nur meines Erachtens begründen können, wenn wir die Grundlagen zumindest des Hauptstromes der Philosophie der letzten 2,5 Jahrhunderte überwinden. Also hier, meine ich, ist eine gigantische Aufgabe dem Philosophen heute gestellt. Und erst wenn er diese Grundlagen wieder gewinnt, die überall in Trümmern liegen und unterminiert werden, nur dann kann er wieder eine philosophische Gotteserkenntnis begründen.
Es gibt viele Auseinandersetzungen darüber, ob wir Gott in irgendeiner Weise erkennen können und ob wir diese Erkenntnis auch begründen können. Und ich kenne viele, die sagen, diese Erkenntnis kann man nicht begründen. Man glaubt, das ist alles. Wie kann man für den Verstand begründen, dass es Gott gibt?
Die Frage, wie können wir die Erkenntnis Gottes begründen, ist wohl die zentralste Frage, die sich uns in diesem Gespräch stellt. Es sind hier viele Wege der Erkenntnis Gottes mit Hilfe der Vernunft möglich. Auch die Heilige Schrift, obwohl Paulus die Philosophie sehr streng beurteilt und die Gläubigen warnt vor ihr und von der rein menschlichen Weisheit, die sich gegen die göttliche Weisheit stellt, hat dennoch im Römerbrief die These aufgestellt, dass von Anfang der Welt das Unsichtbare Gottes durch die sichtbare Welt erkennbar ist. Und diese Lehre, dass die Philosophie, die Vernunft der höchsten Erkenntnis fähig ist, der Erkenntnis Gottes, und dass deshalb die Römer nicht unschuldig sind, wenn sie Aberglauben und Götzen verehrt haben, die ist dann im Ersten Vatikanum formuliert worden, dogmatisch, dass es ein Dogma der katholischen Kirche ist, dass die Existenz und Eigenschaften Gottes aus der Welt erkennbar sind mit Hilfe der Vernunft. Nun sehen wir ganz ab von diesem religiösen und theologischen Hintergrund und fragen rein als denkende Menschen, können wir Gott erkennen? Da ist nun ein Weg oder eine Reihe von Wegen, die von den allgemeinsten Eigenschaften der Welt ausgehen. Das sind die ersten der sogenannten fünf Wege der Gotteserkenntnis bei Thomas von Aquin. So geht er etwa aus von der Bewegung in der Welt. In einem Buch über Essere, Persona, Sein und Person, versuche ich das auf die Zeitlichkeit hin zu interpretieren. Alle realen Dinge in der Welt sind in der Zeit und dadurch in Bewegung. Es gibt für sie ein Später und Früher, einen ständigen Fluss ihres Seins in der zeitlichen Struktur. Und natürlich gibt es auch viele andere Formen der Bewegung. Und diese Bewegung kann sich letztlich nicht durch sich selbst erklären. Ein Wesen kann nicht erklären, warum es im nächsten Augenblick noch andauert, weil es jetzt existiert, wie Descartes formuliert in den Meditationen. Und deshalb, wenn wir in die tiefstes Wesen der Zeitlichkeit eindringen, sehen wir, dass die Welt in ihrer zeitlichen Bewegung sich nicht durch sich selbst erklären kann. Und im Spiegel dieser zeitlichen Welt erkennen wir eine ganz andere Natur, ein ganz anderes Attribut, das allein ein Seiendes befähigt, sich selbst zu erklären, nämlich die Ewigkeit, das anfanglose und endlose und immer präsente Sein, das wir als ewig bezeichnen können. Ein Leben und eine Gegenwärtigkeit, in der es kein Nicht-mehr-Sein und kein Noch-nicht-Sein gibt, sondern reinstes Sein, reinste Gegenwärtigkeit. Ein zweiter Weg geht aus von der Kette der Ursachen und zeigt, dass alle Seienden in der Welt eine Ursache voraussetzen, schon durch ihren Wandel, aber auch durch ihre Kontingenz. Und daher kann eine unendliche Kette von solchen Ursachen, die immer wieder von einer anderen Ursache abhängen, sich nicht erklären, sondern es muss eine erste Ursache, eine absolute Ursache geben, die unverursacht ist, aber die Ursache aller anderen Dinge ist. Dabei ist es wichtig zu sehen, dass das Prinzip der Kausalität hier nicht heißt, alle Seienden bedürfen einer Ursache, denn sonst müssten wir mit David Hume sagen, dass auch dann Gott einer Ursache bedürfte, sondern nur alle in ihrer Existenz nicht notwendigen und alle sich verändernden Seienden bedürfen einer Ursache. Und dann ist es völlig logisch konsistent, ein Sein anzunehmen, das allein ursachlos der Anfang und letzter Beginn aller Ursachen und aller verursachten Dinge ist. Der dritte Weg geht aus von der überwältigenden Erkenntnis, die wir haben angesichts des Todes und auch bei einer tieferen Betrachtung, dass jedes Sein in der Welt derselben Art in neuen Individuen vervielfältigt werden kann, wie Thomas von Aquin in De Ente et Essentia sagt. Und so erkennen wir die Nichtnotwendigkeit, die Kontingenz des Daseins. Wir erkennen, dass wir selbst sind, aber wir könnten auch nicht sein. Und dasselbe gilt von allen Pflanzen, Tieren, Gestirnen, Atomen. Ihr Dasein ist ein Wunder gleichsam, aber etwas, was durch sie selbst nicht erklärbar ist. Aber eine solche Existenz oder ein solches Wesen, ein solches Seiendes, das auch nicht sein könnte, dessen Existenz ihm gleichsam in gewisser Hinsicht von außen her zukommt, er existiert nicht von seinem Wesen her, er muss nicht existieren. Ein solches kontingentes Seiendes kann unmöglich sich durch sich selbst erklären. Und hier wieder richtet sich unser Geist im Spiegel dieses kontingenten Daseins auf ein ganz anderes Seiendes. Eines, das notwendig ist, das nicht nicht sein kann, das deshalb wahrhaftig ist, hingegen das, wie wir die auch nicht sein könnten, haben gleichsam ein ungeheuer fragiles, schwaches Sein, das sich nicht durch sich selbst begründen kann. Der vierte Weg schließlich geht aus von all den Unvollkommenheiten, die wir auch hinsichtlich der Verwirklichung der sogenannten reinen Vollkommenheiten in der Welt finden. Wir besitzen Sein, aber sehr begrenzt. Wir besitzen Erkenntnis, aber sehr begrenzt. Wir besitzen Weisheit, aber begrenzt. Und diese Grenze, von der wir nie verstehen können, warum wir nicht etwas mehr oder weniger von diesen Eigenschaften besitzen. Wie es Pascal hinsichtlich des Raumes sagt, warum bin ich nicht größer und kleiner? Es gibt unendlich viel mehr und weniger. Warum habe ich gerade dieses Maß? Die Unerklärtheit dieses Maßes, die zusammenhängt mit der Kontingenz unserer Existenz, die macht es auch unmöglich, dass die Welt sich durch sich selbst erklärt. Der Grund für diese Grenze kann nicht in dem eigenen Sein liegen. Deshalb nur das grenzenlose, unendliche Seiende, das unendlich Vollkommene, das alle reinsten Vollkommenheiten in der höchsten Form besitzt, kann sich selbst und auch letztlich die Welt erklären. In dem sogenannten fünften Weg Thomas von Aquins finden wir eine ganz andere Art von Argument. Nicht aus diesen allgemeinsten, abstrakten Eigenschaften der Welt, sondern aus der Schönheit der Natur, der Herrlichkeit der Pflanzenwelt, der Tierwelt, den Instinkten, dem Wunder, das jede Zelle eines lebendigen Wesens darstellt, der menschliche Leib darstellt, die Verbindung von Leib und Seele. Und wenn wir all diese Wunder betrachten, all diese Finalität, all diesen Sinn, all diese Schönheit, so können diese nicht dem Zufall zu verdanken sein. Nur Intelligenz kann Finalität, kann Sinnhaftigkeit und Zweckhaftigkeit ordnen. Die Idee, dass das alles aus Zufall entstanden sein könnte, ist eine absurde. Also nur ein Geist. Und von hier aus schließt man auf Gott. Nun gibt es noch weitere Argumente für die Existenz Gottes. Zum Beispiel die personalistischen Argumente, die vor allem Newman im letzten Jahrhundert hochgeachtet hat, aber die schon in der franziskanischen Tradition, etwa bei Bonaventura oder anderen Denkern der franziskanischen Tradition gelten. Hier geht man aus vom inneren Leben der Person. Auch bei Kant spielen sie noch eine große Rolle in seinen sogenannten moralischen Argumenten. Diese Argumente gehen aus zum Beispiel vom Gewissen, von der Stimme des Gewissens. In dieser Stimme des Gewissens sind wir konfrontiert mit einem Herrn oder mit jemandem, vor dem wir Rechenschaft geben sollen. Das Gewissen warnt uns oder quält uns und macht uns bewusst, dass das Unrecht, das wir tun oder in Gedanken vollziehen, dass wir uns dafür verantworten müssen. Und hier finden wir nicht nur ein Argument, sondern, wie Newman sagt, eine Art Erfahrung des absoluten göttlichen Wesens als Richter oder als denjenigen, vor dem wir uns verantworten müssen. Oder im Glückstreben oder in der Liebe gibt es ein Abzielen auf etwas Unendliches, Göttliches, in dem allein diese Akte ihre letzte Erfüllung finden. Oder in der Dankbarkeit, der geht immer hinaus über menschliche Geber bis hin zum absoluten Ursprung aller Geschenke. Und so könnte man zeigen, wie im innersten Kern personaler Akte ein Hinweis, eine Richtung hingeht, bis auf Gott, der allein die Erfüllung und die letzte Erklärung dieser Akte sein kann. Ich kann hier nicht all die Schritte und logischen Ketten von Gedanken darlegen, die hier an sich dargelegt werden müssten. Und schließlich der letzte und höchste Gottesbeweis, über den ich ein Buch Gott als Gottesbeweis im Deutschen geschrieben habe. Dieser Beweis ist der sogenannte Anselmische. Ihn kann ich hier nicht in seinen vielen Schritten entfalten, sondern nur sagen, dieser Gottesbeweis geht direkt von Gott aus. Er sagt, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und dieses absolut Vollkommene ist nicht irgendeine willkürliche, begriffliche Schöpfung des Menschen, nicht eine willkürliche Idee. Sie kann nicht vom Menschen hervorgebracht werden, sondern sie besitzt genauso wie ein Dreieck oder wie die Zahlen eine innere Notwendigkeit, eine unerfindbare, von keinem Menschen ausdenkbare Notwendigkeit. Und wenn wir auf diese göttliche Natur hinblicken, so erkennen wir, dass in ihr selber die notwendige Existenz mit allen anderen Vollkommenheiten gründet. Dass also Gott selbst ein Gottesbeweis ist, dass Gott selbst gleichsam in sich den zureichenden Grund für sein Dasein enthält. Und dass wir das erkennen können, indem wir unseren Blick gleichsam über die Welt hinaus auf die göttliche Wesenheit selbst beziehen. Es ist sicher nicht möglich, in dieser kurzen Zeit dieses meines Erachtens tiefste und umfassendste Argument für die Existenz Gottes, das übrigens auch Kant für die Voraussetzung aller anderen Gottesbeweise gehalten hat, hier zu entfalten oder darzulegen. Aber vielleicht der Hinweis auf dieses Argument. Und wenn Sie interessiert daran sind, das weitere Studium dieses Arguments, vielleicht ist das, was es wert macht, auch diesen Gottesbeweis kurz erwähnt zu haben. Musik